Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
Was kommt nach Google? Kann irgendwann eine andere Suchmaschine Google den Rang ablaufen und hat im Bereich der Produktsuche vielleicht Amazon schon das Spiel gegen Google gewonnen oder kann Google da nochmal aufholen? Antworten auf diese und weitere Fragen bespreche ich jetzt heute wieder mit Markus Tandler. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und das hier ist der zweite Teil meines großen Gesprächs mit der SEO-Legende und dem Mitgründer und Chief Evangelist von Right, Markus Tandler. So, wenn du den ersten Teil unseres Gesprächs noch nicht gehört hast, dann geh einfach eine Episode zurück. Da liefert Markus schon wahnsinnig viele wertvolle Ein- und Ausblicke, wie du in Zukunft über Suchmaschinen die richtigen Leute auf deine Seite bekommst. So, hätten wir jetzt beim ersten Teil, Markus, für jedes Mal, wenn wir irgendwie das Wort Google sagen, einen Schnaps getrunken, wäre das Gespräch, glaube ich, ziemlich schnell vorbei gewesen. Daher jetzt direkt die erste Frage aus der Community. Welche Suchmaschinen oder Suchsysteme siehst du als relevant an, wenn es um Informationsbeschaffung der Nutzerinnen und Nutzer geht?
Und es kommt jeden Tag einfach nochmal mehr Daten hinzu und wahrscheinlich auch exponentiell mehr als eben bei Bing, was natürlich auch die Suche einfach besser macht. Und am Ende des Tages ist es ja genau die Entscheidung, ne? Welches Produkt ist besser, ne? So wie bei Bing, so wie bei Google. Also wie gesagt, der Vorsprung ist einfach nochmal immens groß. Und dann nochmal Rangablauf. Sozusagen Google ist ja auch so in unserem Ökosystem, also es ist ja nicht nur hier Verhalten, ja, sondern also Old Habits are hard to break. Aber wir reden ja hier von Android. Über 90% Marktanteil im Mobilbereich. Chrome, der schnellste Browser, der beliebteste, der meistgenutzte Browser. Dann natürlich auch Infrastruktur, der DNS, Google Fiber, was weiß ich auch immer. Oder natürlich auch generell die Google Cloud an sich. Ja, also das ist ja auch nochmal so, Konkurrenten, ne? Da ging es mal darum, soll Google Snapchat kaufen oder was weiß ich auch immer. Snapchat lief in der Google Cloud. Warum soll denn Google sozusagen sich seinen besten Kunden kaufen? Ne? Die sagen doch auch, du, hey, wenn Snapchat wächst, wachsen wir mit, weil wir verdienen ja auch entsprechend daran. Ne? Das ist ja das Ding, wer läuft hier wem den Rang ab, wenn ich sozusagen mit das Fundament quasi vom Netz bin zu einem großen Teil. Ja? Also auf was für einem Netz läuft denn dann dieser potenzielle Konkurrent, der mir irgendwann mal den Rang abläuft? Ganz davon abgesehen, wenn Google natürlich auch sieht, sagen wir mal wirklich, da kommt jetzt irgendwie nur eine neue Suchmaschine, die was fundamentell anderes macht. Und das muss ja auch genau der Fall sein. Es geht ja nicht einfach, dass jetzt hier eine bessere Suchmaschine kommt, sondern der Habit muss ja anders. Also sozusagen, es muss ja etwas sein, was wir so nutzen wollen, was dann aber zusätzlich sozusagen auch diese Suchfunktionalität bietet in einer anderen Form, die uns dann so überzeugt, dass wir einfach denken, ich muss gar nicht mehr zu Google gehen, weil ich habe diese Experience schon mit einem wie auch immer gearteten anderen Produkt. So, aber selbst wenn dieses jetzt, also sagen wir, ich habe eine normale Suchmaschine, die jetzt da hochkommt, dem sagen wir mir, die ist so geil, dass alle sagen, oh, das ist die geilste Suchmaschine überhaupt. Also Neva, DuckDuckGo, was weiß ich auch immer, ne? Das ist jetzt das Ding, ja, so, in dem Moment, Google hat so eine Kriegskasse, da sind Milliarden, sind irgendwo geparkt auf irgendwelchen Karibikinseln oder was weiß ich auch immer. In dem Moment, wo ich sehe, da kommt irgendwie ein Konkurrent nach oben oder da werden Sachen patentiert, die mir potenziell irgendwann gefährlich werden könnte, wird das Ding einfach gekauft. Ja, da werden einfach so viele Milliarden dagegen geschmissen, um das zu kaufen. Und das sehen wir auch genau so einen Move, zum Beispiel auch mit Apple, wo Google einfach in der Lage ist, Apple jedes Jahr einen Scheck über 20 Milliarden auszustellen, einfach don't think about search. Denk nicht über Suche nach, ihr müsst keine Suche machen, weil ihr kriegt 20 Milliarden im Jahr. Einfach so. Da, wie gesagt, gerade der Philipp Klöckner hat das gerade auf der SMX München sensationell hergeleitet, wo er wirklich halt sagt, Apple ist eigentlich wirklich das profitabelste Search-Unternehmen. Sie brauchen keine Engineers. Klar, da sind auch Engineers im Hintergrund, lalala. Aber sie brauchen keine Engineers, sie brauchen keine Infrastruktur, sie müssen nicht crawlen, sie müssen nicht storen, sie müssen den ganzen Scheiß nicht machen, aber kriegen 20 Milliarden im Jahr für ihren Suchschlitz. Und genau das ist der Punkt. Google hat quasi genau diese Ressourcen, um jemand 20 Milliarden zu zahlen, damit er eben nicht zukünftig irgendwann mal dein Konkurrent wird. Und deswegen ist es da, wie soll das hier den Rang ablaufen? Und das war nur eine Facette. Jetzt kommt noch die Facette, was bedeutet überhaupt Google den Rang ablaufen? Was ist denn dann mit YouTube? YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine überhaupt. Wie viele Leute gucken auf YouTube überhaupt? Gar nicht mehr lineares Fernsehen, sondern nur noch YouTube. Da hast du jetzt auch nicht mehr. Gmail, da kriege ich wirklich schon Schweißausbruch, ja, wenn ich denke, ich könnte kein Gmail mehr benutzen. Ich bin seit Beta bei Gmail dabei. Ich bin Inbox Zero. Und ich bin wirklich, also ich würde mal wirklich sagen, 250 Tage im Jahr bin ich Inbox Zero. Und wenn ich jetzt gar nicht mehr Gmail hätte, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich das mache. Also ich, boah, ja, auch was soll ich denn machen? GMX-Mail oder was? Also entschuldigung. Also das ist ja überhaupt dann, genau, Android hatten wir, Chrome hatten wir, Docs, Google Maps, ja, Google Earth, Waze, ja, also Leute, die es zur Navigation auch wieder nutzen. Also viele Leute haben gar kein Navi, sondern benutzen nur nur Google Maps oder Waze oder dergleichen. Also das ist auch nochmal ein Faktor, was quasi alles irgendwie sozusagen dem Rang abgelaufen werden muss oder so. Und viel Spaß. Aber nichtsdestotrotz, eine Antwort habe ich schon. Und zwar fand ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt vom ersten Google-Deutschland-Chef und jetzt also wirklich ein sehr gefeierter Futurist, der Christian Baudis. Der war letzt bei uns in der täglichen Dosis SEO, also quasi dieses Format, was wir da täglich machen. Und da war er bei uns zu Gast. Und genau das war eigentlich auch so die Frage, ne? Wo entwickelt sich das weiterhin und wer ist denn sozusagen vielleicht ein zukünftiger Google-Killer? Und was er meint, und das hat mich auch, fand ich total einleuchtend, weil er sozusagen sieht so eine Zukunft wie so iRobot, das ist irgendwann, also dieser Film mit Will Smith, also es gibt diesen Roboterassistenten, den jeder zu Hause hat und jeder zu Hause haben will, weil er halt, ja, den ganzen Mist halt macht, ne? Also so Geschirr waschen und Staubsaugen, obwohl ich ehrlich sein muss, ich liebe es manchmal Hausarbeit zu machen, das ist natürlich sensationell. Und gerade auch mit den Kids zusammen, ja, whatever. Also auf jeden Fall, aber genau das ist, was die Leute halt wollen. Diesen Assistenten, der alle Sachen für mich macht und das jetzt geht weit über das hinaus, was jetzt ein Alexa ist oder wie auch immer, ne, sondern wirklich sagen wir mal, es gibt irgendwann mal so einen Assistenten und der wird halt von irgendjemandem in Südkorea gebaut und das ist genau das Produkt, was dann jeder haben will. Ja, also nicht so wie der Aibo von Sony irgendwie so, sondern das ist wow, das will wirklich jeder haben. So, und jetzt habe ich diesen Typen bei mir im Haus, der sowieso dann alles macht, was ich ihm sage und jetzt kann ich den auch noch Fragen stellen und Dinge. Und genau das sind diese Momente, wo ich dann Google nicht mehr brauche. Und das ist das, wo dann ein anderes System, was ich halt nutze, in diesem Zusatznutzen dann irgendwann vielleicht sozusagen hier einen Einfluss hat. Aber selbst da hat eben einfach auch Google eine gute Strategie. Sie platzieren sich dann auch wieder als Plattform, als Betriebssystem vielleicht auch für genau eben so ein Gerät. Aber who knows? Aber ich glaube, das ist auch die einzige Chance. Ein anderes System kommt, was wirklich jeder haben will. Ja, also Think iPhone, jeder will das at home haben. Und hier ist dann sozusagen einfach dann nochmal diese Möglichkeit gegeben, um immer mehr sozusagen hier abzufressen von Google. Und dann sind sie, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil angreifbar, weil ja auch immer noch 99% vom Konzernumsatz von Alphabet kommt durch Anzeigen. Also klar, wenn am Ende des Tages niemand mehr bei Google sucht, dann ist das gut. Aber wie gesagt, auch wie der Sergey Brin ist hier so lapidar sagt, 2003 war das noch real, da war einfach Google die beste Suche, also viel Spaß mit irgendwas anderem zu suchen. Ja, da war einfach Google deutlich besser, wollte niemand. Jetzt kann es niemand effektiv eigentlich mehr, ne, weil es einfach, weil Google einfach viel mehr als Google halt mittlerweile ist und viel zu in unserem täglichen Leben verzahnt ist, als dass wir einfach sagen, ja gut, dann benutzen wir das halt nicht mehr.
Ja, aber ich meine, auch wahnsinnig spannende Ausführungen. Und aber auch wenn wir da den Punkt haben, ist, da kommt dieses neue Gerät auf den Markt, was wir alle auf einmal zu Hause haben, so wie das iPhone. So, und dann schmeißt Google wieder so viel Geld gegen die Wand, bis es auch da dann die Suche beliefert quasi. Also
ja, aber genau. Also ich meine, das war so wie iPhone, ne? Und jetzt teile ich dir da 20 Milliarden entsprechend. Nee, aber auch, also wir haben auch sehr häufig, wo Google dann versucht, etwas dann zu kopieren. Also gerade auch Facebook kommt, ne? Wir probieren es sozusagen hier mit Google Plus, obwohl es da, es hat ja eine, ging ja da um mehr als sozusagen Facebook. Also das war ja auch, was da passiert ist, das ist ja immer noch in place, ne? Also das funktioniert ja noch, aber ich habe Google Plus quasi nicht mehr als Plattform. Aber ich habe sehr viele Sachen, wo dann Google auch Konkurrenz machen will, wo sie es aber selber aus eigenem Antrieb heraus nicht schaffen. Also das ist schon da, aber das andere Unternehmen sozusagen muss dann eben auch standhaft sein, standhaft bleiben, egal wie viele Milliarden sie dir da quasi dann halt auch anbieten, zu sagen, nee, also ich will halt hier die Welt verbessern. Aber der Witz ist halt auch, egal wer jetzt dann wieder kommt und wer dann auch wieder der Hero ist, das wissen wir auch alle. Früher, es gab mal eine Zeit, da war IBM gut, dann war IBM schlecht, dann war IBM böse, dann war Microsoft böse, jetzt ist Microsoft gerade mal wieder gut, Google war über einen langen Zeitraum gut, jetzt ist Google wieder böse. Also das ist ja immer so der Zyklus. Wenn du der Underdog bist, da bist du beliebt, da routen alle für dich, ja, voll Underdog. Aber in dem Moment, wo du dann wieder zu viel Macht hast, ja, da sind alle wieder für den anderen Underdog, weil du bist jetzt zu mächtig, jetzt mögen wir dich nicht mehr. Also von dem her, das ist ja immer genau so ein Ding. Wer auch immer dann wieder groß wird, der wird sich dann auch mit diesen typischen Problemen beschäftigen müssen. Google hat auch mal gesagt, don't be evil, ja, das kann man irgendwann nicht mehr aufrechterhalten, ab irgendeiner bestimmten Größe. Und da kann auch der Nächste kommen, kann sagen, hey, don't be evil, ich will alles revolutionieren für das Gute der Menschheit. Und am Ende des Tages tust du dich auch mit ganz normalen Problemen da irgendwie auseinandersetzen müssen. Und ja, dann musst du auch Entscheidungen treffen, die du sicherlich anders getroffen hättest, wie man dich das vorher gefragt hätte.
Das ist eine wunderbare Überleitung zur Frage von Philipp Thürmer, der halt eben nach dem Showdown gefragt hat von Google versus Staaten oder Google gegen die EU, also das Thema Monopolist. Und daran anknüpfend auch, der Benjamin Dannenberg hat das Thema den Algorithmus offenlegen, also Google müsste Open Source werden, ins Spiel gebracht. So, deine Meinung dazu?
Erstmal mit dem Google offenlegen, Open Source. Also wir legen den Google-Algorithmus offen und das ist hier die Lösung. Das ist ja süß, sowas zu denken. Also es ist halt sehr naiv entsprechend. Aber wie wir das ja vorher schon hatten, nochmal, Bing funktioniert fast genau gleich. Also ne, am Ende des Tages sind es die Daten, die dieses System füttern. Bringt mir nichts, dass ich jetzt hier die Tandlersuche.de quasi mache mit dem Open Source Google Suchalgorithmus. Bringt mir nichts. Du bräuchtest auch einen Index. Also es müsste einen gemeinsamen Shared Index sein. Ein gemeinsamer Shared Algorithmus, wo dann jeder sozusagen die Stellschrauben selber drehen kann. Also mir ist ein bisschen das wichtiger, mir ist das wichtiger. Ich kann vielleicht so ein Seedset definieren, also quasi an Seiten, denen ich vertraue und dann nur auf Basis von diesem Seedset, nur in diesem Universum will auch, dass meine Suche da stattfindet. finde, sowas kann sicherlich funktionieren. Ja, aber Moment mal, wer zahlt denn dann Google für das genau, für das gesamte Crawling, diesen Index aufrecht zu erhalten? Ja, das machen sie dann auch nicht umsonst. Das kann sie ja nicht Open Source. Du kannst ja nicht sagen, okay, ihr müsst es Open Source machen, aber ihr müsst trotzdem 40 Milliarden im Jahr investieren, um das aufrecht zu erhalten, was dann jeder umsonst nutzen darf. So funktioniert es auch nicht. Also sie sind ja auch nicht doof. Also wie gesagt, mit diesem Open Source des Codes, also das bringt nichts. Am Ende des Tages sind es wirklich hier die Daten. Na, müsstest du verstaatlichen sozusagen. Also alle Android-Daten aus Deutschland kommen Deutschland zu, ist eigentlich gar nicht doof. Dass Deutschland sagt, okay, alle Daten, die in Deutschland aggregiert werden, müssen auch jedem Unternehmen quasi hier zur Verfügung gestellt werden, um eben genau das zu erreichen. Aber ihr seht ja schon, wie absurd das halt ist. Ne? Und die Sache mit dem Google gegen die Staaten, nicht klar, kommt natürlich Mords, Gegenwind durch die EU, die Vestager macht da natürlich auch einen super Job. Aber da ist man ja immer so am Hinterherkehren. Oh, ihr macht da was schlecht, hinterherkehren. Da sind die schon längst wieder auf einem ganz anderen Playing Field. Und ich meine allein, was die für einen Vorsprung mittlerweile im Bereich Quantum Computing haben und dergleichen oder auch überhaupt Artificial Intelligence. Ich meine, das sind so exponentielle Kurven, irgendwann komme ich nicht mehr her, da hinterher zu kehren, weil die spielen einfach auch schon im ganz anderen Spielfeld. Und dann ist es auch so, diese Drohung, und dann, wenn ihr das wollt, dann ziehen wir uns aus Deutschland zurück. Die machen 11 Milliarden hier in Deutschland. Also tolle Drohung, ja, also das ist nicht so. Ja, also auch wieder da so viele Facetten, ja, was man so einfach stellt, so also als Frage, aber das hat so viele Implikationen, dass man merkt einfach, dass, ja, es ist gar nicht so möglich. Also der Drops ist gelutscht, ja.
Ja, und ich meine, wenn man sich anschaut, wie viel Geld Google mittlerweile für Lobbyarbeit investiert. Also so die Einflussnahme, glaube ich, in Richtung Politik ist jetzt nicht zu unterschätzen.
Absolut, aber das ist ja auch das Spiel, was in Amerika halt, ich meine, das gehört ja da dazu. Also gerade in Amerika, dass diese ganze Lobbyarbeit, also noch extremer als es bei uns ist, vielleicht sieht das auch alles ein bisschen besser aus. Am Ende des Tages ist aber auch derselbe Sumpf zu gewissem Maße. Wir sind ja auch hier, CDU-Spendenaffäre, Helmut Kohl, ich sag die Spender nicht, ja, warum denn nicht? Also bei uns wahrscheinlich genau dasselbe. In Amerika aber ist das ja Teil des Systems. In Amerika ist das ja wirklich so ein US-Senator, den halben Tag macht er nichts anderes als Leute anrufen, bitte spende für meine Kampagne, bitte spende für meine Kampagne. Den halben Tag, das ist kein Witz sein. Ja, also jemand, der sich quasi die ganze Zeit hier um die Leute kümmert, sich vor allem um seine Kampagne und ruft Leute an, ne? Was ist dein Problem? Ja, was kann ich da tun? Wie sieht es aus mit der Spende? Weil, wie gesagt, jeder Wahlkampf kostet da Millionen oder was weiß ich auch immer, ne? Das muss man da doch erstmal aufstellen. Also wie auch Senatsebene oder wie gesagt, noch viel kleiner, selbst City Controller oder was weiß ich auch immer, ne? Selbst da brauchst du schon eine Kampagne, musst dafür Geld raisen. Und ich meine, wenn ich sage, du, Robin, wie sieht's aus? Willst du 50.000 Euro für meine Kampagne spenden? Da fragst du ja auch, what's in it for me? Was habe ich denn davon? Und das ist genau das Ding. Also in Amerika ist das natürlich gang und gäbe, deswegen adaptieren die das dann auch. Aber wie du auch richtig sagst, mittlerweile auf der Größe, es ist einfach Gesetzgebung, hat einen elementaren Einfluss auf dein Geschäftsergebnis. Und deswegen muss man da natürlich auch aktiv werden, vor allem, wenn man auch aktiv werden kann. Und Google, wie gesagt, geht ja auch in ganz andere Felder. Zum Beispiel auch, sie versuchen ja auch wirklich hier den Tod zu besiegen, ja, Leute quasi länger am Leben zu halten, was auch Sinn macht, weil wenn irgendwie die 95% der Welt meine Zielgruppe sind, dann ist die allgemeine Sterblichkeitsrate hat auch einen Einfluss auf mein Geschäftsergebnis. Deswegen, das ist genauso wie Netflix. Der schlimmste Gegner von Netflix ist Schlafen. Ich meine, das ist so absurd, dass nur noch Schlaf ist sozusagen gegen das kämpfen wir. Wir sind schon so groß, ja. Ich meine, das ist so absurd, ne? Aber man muss sich da einfach mit ganz anderen Problemen da quasi sieht man sich da konfrontiert auf so einem Level.
Dann gehen wir gleiches Thema, aber gehen wir nochmal ein bisschen weniger futuristisch an das Thema ran. Der Jens Polomski fragt nämlich danach so, wird Google nicht in Zukunft alle Fragen selber beantworten und damit ganz viele Businessmodelle auch obsolet machen, sowas wie auch schon stattfindend Hotels, Jobs, Cars etc., was ja auch einer der Hauptvorwürfe gegenüber Google ist, die Marktmacht auszunutzen.
Ja, also wie gesagt, das kann ich jetzt, Jens, super Typ, ne? Das kann ich jetzt nicht so beantworten. Ich meine, am Ende des Tages ist das dann wirklich, da muss dann irgendwann auch reguliert werden. Aber ich glaube, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu positiv, ich glaube immer daran, dass gute Menschen, aber ich glaube auch generell sozusagen ist das gar nicht das ureigene Interesse von Google, selber quasi der Affiliate für alles zu sein, sondern sie sehen sich ja immer noch als Marktplatz und ich glaube, dass du, ich meine, da arbeiten so schlaue Hirne und ich glaube wirklich sozusagen, dass du da so den Case berechnen kannst, dass es, glaube ich, am Ende des Tages immer profitabler ist, wenn du mehrere Leute hast, die diesen User wollen und sozusagen auch immer mehr, also sich auch hochbieten, wer dann diesen User bekommt, wer diesen Lead bekommt, sozusagen, dass du da mehr verdienst, als wenn du der Alleinige bist und sozusagen immer Betrag X hier raus erlöst. Und deswegen geht es ja eher um Google darum, ich biete diesen Marktplatz und werde einfach immer besser, diesen Lead zu qualifizieren. Sagen wir mal auch wirklich zum Beispiel ein Autohaus-Lead. Ja, jetzt sucht jemand eine Probefahrt von einer E-Klasse und ich weiß, dieser Typ hat das nötige Einkommen. Der wohnt in München direkt hier am Gärtnerplatz. Also das kann er wahrscheinlich auch nicht, wenn er nicht das entsprechende Budget hat. Alle anderen Merkmale, iPhone, was weiß ich auch immer, Shopfeel, also sozusagen alle Komponenten, die ich da drumherum habe. Seit 3 Monaten tut er sich schon darüber informieren, welches Auto, hat Vergleiche angestellt, Daimler gegen BMW, den gegen den, was ist hier wichtiger, Elektro gegen Diesel oder was weiß ich auch immer. Und ich weiß, der ist jetzt nach 3 Monaten bei Mercedes E-Klasse angekommen, das will ich haben und jetzt suche ich hier nach einem Händler. Also diese gesamte Journey, die ja Google wirklich sehen kann, teilweise auch über Medienbrüche hinweg, weil sie einfach wissen, wie typische Schritte einfach auch sind von jemand, der jetzt dann ins Autohaus gegangen ist und was sind dann sozusagen genau da die nächsten Schritte dann halt wieder. Ne? Und jetzt weiß ich, das ist ein super, super geiler Lead. Hier will jetzt quasi mehr oder weniger jetzt jemand eine Mercedes E-Klasse kaufen. Wer will ihn? Und normal habe ich immer, okay, ein Lead ist 20 Euro, ne? Da bin ich da gecapped. Aber in dem Moment, wo der so geil qualifiziert ist, ist ja wirklich am Ende des Tages, wer will den Umsatz? Und dann sind immer mehr, ist halt noch mehr. Ne? Und ich glaube, da werden sie am Ende des Tages immer mehr verdienen. Also ich glaube, es ist immer noch das ureigene Interesse, der Marktplatz zu sein und nicht unbedingt auch hier der alleinige Player. Und am Ende des Tages wissen sie ja auch, das kann man wieder ein bisschen machen, verdient da so ein bisschen Geld, aber am Ende des Tages sozusagen kommt dann die EU und verbietet es, da habe ich auch wieder nichts gewonnen. Ne? Also wie gesagt, dann lieber den Marktplatz, bessere Lead-Qualität schaffen und ja, Leute einfach darum bieten lassen. Ja? Wenn ich das habe, was die Leute wollen, dann ist das super. Ne? Kann ich es immer wieder auch verkaufen.
Ja, und da alle Website-Betreiber oder fast alle ja Google quasi auch mit eingeladen haben, einfach mal zu schauen, wie die Leute sich auf der Webseite bewegen durch Google Analytics, kennt Google ja wirklich den gesamten Kaufentscheidungsprozess in- und auswendig besser als alle anderen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, es geht gar nicht mal um Google Analytics. Also da gehen wir schon sehr tief rein. Also wirklich in ein System von jetzt einem Ding oder so. Aber alleine die typischen Suchanfragen, die jemand stellt, da gibt es ja eine Studie von Google sozusagen, gerade so der Autokaufprozess, wo sie diese gesamte Journey entsprechend halt nachzeichnen. Und es ist wirklich erschreckend, wie du einfach anhand von einem Suchmuster einfach sehen kannst, wo ist jetzt jemand, in welchem Step quasi von dieser Buyer Journey oder ist er noch in der Consideration Phase, hat er sich schon entschieden. Also je nachdem, was er für Suchanfragen macht, merke ich wirklich so, wie der sich gerade so, ja, da einfach so diese Entscheidungen wahrscheinlich dann trifft. Und umso mehr Leute ich dann halt da habe und die gewinnen dann wieder die Daten, weiß ich, oh, der hat gerade die erste Suchanfrage gemacht und ich weiß, 97% der Leute, die mit dieser Suchanfrage starten, tun in 3 Monaten einen Mercedes-Benz E-Klasse kaufen. Also, und genau das. Und dann kommen wir in die andere Richtung rein und das ist, glaube ich, der absolute Killer, was ja auch damals Segebring gesagt hat. Sie wollen nicht quasi, dass du, also we want to make Google a tool that gives you answers to things, also bevor du sie überhaupt gefragt hast. Und das ist genau der Punkt, dass ich genau diese, wenn ich weiß, was höchstwahrscheinlich der nächste Step in deiner Journey ist, dann gebe ich es dir direkt. Ich kann dir jetzt direkt am Anfang sozusagen, gebe ich dir direkt hier Mercedes E-Klasse mit 10% Rabatt kaufen. Weil ich weiß, am Ende des Tages willst du den. Das ist doch super. Also ich meine, das ist ein bisschen ein extremes Beispiel. Aber auch mal sowas, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich schaue Fernsehen und Google kann das ja in dem Sinne mitkriegen, weil sie können ja mithören, dass ich hier gerade Fernsehen gucke. Oder beziehungsweise müssen sie gar nicht mal mithören. Das denken ja auch immer die Leute. Die denken da mit. Weil jetzt habe ich in meinem Feed, habe ich etwas bekommen, genau das, was ich gerade gehört habe. Was für ein Zufall. Das zeigt nur, wie gut Google mittlerweile ist, das zu antizipieren. Da wird nichts mitgeschrieben, sondern es zeigt mittlerweile, wie gut die mittlerweile genau in diesem Spiel halt sind. Und jetzt schlagen wir mal mit Fernsehsendung, weil wer wird Millionär sozusagen, ne? Dann fange ich an, was zu tippen, wie wir die Frage und wie wird mir direkt angeboten. Genau, weil 1 Million andere Leute das gerade auch halt machen. Ne? Und daraus lässt sich ja auch wieder dieses Suchverhalten halt ableiten. Jetzt kann ich zum Beispiel begleitend zu einer Sendung, ne, da kommt irgendwas vor, wird ein Wort, sagt er direkt, was ist das und das? Was bedeutet dies und das? Willst du das direkt kaufen? Willst du dieses Produkt mit dem vergleichen? Willst du gucken, wo es dieses Produkt in München gibt, zum besten Preis? Oder was weiß ich. Jetzt gebe ich dir direkt, bevor du die Fragen, die du dir stellst, und wo du dann vielleicht zu faul bist, sozusagen dein Handy zu holen, das zu fragen, mich würde mich interessieren, das Wort, das er gerade benutzt hat, was bedeutet das? Aber ich bin jetzt zu faul. Aber wenn es mir Google direkt anbietet, ja, weil ich weiß, ja, wahrscheinlich viele Leute suchen gerade, was genau dieses Wort bedeutet. Ich habe diese passive Suche. Und das ist ja dann noch schwerer, mich Google zu entziehen. Also weil ich sage, ja, du musst ja einfach nicht mehr bei Google suchen. Aber wenn es eine passive Suche ist, ich bekomme immer hilfreiche Sachen, die ich sowieso gerade gedacht habe. Und da erscheint quasi schon die Antwort. Was für ein Zufall. Es ist sehr schwer, diesen ultrapersönlichen Assistenten zu sagen, nee, benutze ich jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, Google versteht, was wir danach machen werden, nachdem wir die Antwort auf diese Suchanfrage haben, liefert dann frühzeitig schon die Antwort, sodass du halt eben auch die Geschwindigkeit, wo du zu deinem Ergebnis kommst, deutlich abkürzt. Und wieso sollte ich dann auch einen anderen Anbieter nehmen?
Vor allem, wenn es passiv sucht, wenn sozusagen ich gar nicht mehr die Entscheidung treffe, sondern es passiert genau das, was ich mir gerade gedacht habe, was ich mir gerade gewünscht habe, sozusagen. Also genau das ist, wie soll ich mich dem entziehen?
Anderes Thema, beziehungsweise auch Thema Monopol und wie suchen wir? Google hat das Shopping-Game so ein bisschen gegen Amazon verloren, kann das sein? Oder wer wird jetzt so im E-Commerce so die letzte Meile quasi bei der Suche, wer gewinnt, die Google oder Amazon da schon gewonnen?
Tolle Frage. Also wie gesagt, Eric Schmidt hat ja sozusagen hier Amazon schon sehr frühzeitig, also wo viele Leute immer noch gesagt haben, Mi Bing ist der größte Konkurrent, haben sie gesagt, nee, really our biggest competitor in search is Amazon. Weil wie du genau richtig sagst, sie haben super viele Suchen, aber bei Transaktionalen, da wird halt verdient, da sind die Leute bereit, Kohle auszugeben. Ja, Informational, Navigational Queries, mit denen kann ich nichts gewinnen. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, der Drops ist hier noch nicht gelungen. gelutscht. Also gerade jetzt natürlich vor allem durch Bill Reddy, den sich hier Google ja gesichert hat. Also das ist natürlich so eine phänomenale Persönlichkeit, die da sehr viel Erfahrung hat und schon unglaublich viel da entsprechend auch an den Start gebracht hat, entsprechend bei Google. Also da passiert ja wirklich enorm viel, gerade im Shopping-Bereich. Und ich glaube, dass gerade diese passive Suche, was ich gerade eben schon gesagt hatte, das ist hier der wirkliche Game-Changer. Also weil das mein Problem ist ja wirklich, ich will ein bestimmtes Produkt kaufen, ich gehe gar nicht mehr zu Google, sondern ich gehe direkt zu Amazon. Und das ist ja genau Googles Problem. Aber wenn ich jetzt eben genau weiß, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich dieses Produkt kaufen wollen wirst, also ich weiß jetzt halt, iPhone, neues iPhone wird angekündigt, du liest den ersten Artikel dazu und liest jeden Tag Artikel zu den Neuigkeiten und als es rauskam, der Vergleich zum neuen Android, zum Pixel oder was. Und wie gesagt, genau das, was du machst, machen 100.000 andere Leute halt auch. Und ich kann daraus ableiten, weil 95% haben danach eben dann das iPhone gekauft, nur 5% haben danach das Pixel gekauft. Von diesen Leuten, die ungefähr so aussehen wie du, also sagen wir mal Lookalike Audience, ja, ist sozusagen genauso so wie du, kaufen zu 95% das iPhone. Also ich weiß, wenn du auf diesem Weg weitergehst, dann wirst du quasi ein iPhone kaufen. Und jetzt kann ich dir jetzt quasi frühzeitig, ab dem Moment, wo ich auch wirklich weiß, okay, ist die Consideration Phase weiter, gebe ich dir direkt dieses Offer. Hey, heute 10% off aufs iPhone. Wow, das ist ja krass. Ich habe mich schon darüber überlegt, war noch nicht ganz sicher. Ja, Google wusste, dass wir schon sicher sind. Die wussten es vor uns. Und jetzt kommt diese Ding rein. Ne? Und dann sage ich, ja, also wusste nicht, ob ich es gekauft hätte, aber als dann dieses Offer kam, konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und das wusste Google. Und genau das ist das Ding, ne? Diese passive Suche, dass ich schon vorher antizipieren kann, was dich wahrscheinlich interessiert, was du wahrscheinlich kaufen willst, eben dich abzupassen, bevor du dann eben diesen Schritt machst, jetzt gehe ich zu Amazon, genau dich vorher abzupassen mit einem guten Offer oder wie auch immer. Das ist genau hier entsprechend halt der Game Changer. Und das ist dann eben auch sehr schwer für Amazon entsprechend dann halt zu kontern. Und wie gesagt, für die Leute, die das immer irgendwie als Zukunftsmusik bezeichnen, ja, genau das sind die, die dann auch wirklich sagen, hey, also ich habe mit meiner Freundin darüber geredet und heute habe ich das im Facebook-Feed. Google hört zu. Ja, oder Facebook hört zu oder was weiß ich auch immer. Da sehe ich schon, wie das schon funktioniert, wie sie ohne zuhören und sehen kann, vielleicht interessiert dich dieses Produkt, aber nicht, weil ich zugehört habe, sondern du bist im selben Circle und da lalalala. Und das finde ich so bezeichnend, ne? Das passiert da schon in dem, und es wird auf jeden Fall möglich sein, weil Google das auch schon, also rein technologisch halt kann. Jetzt muss es sozusagen nur wieder einfach adopted werden. Und das ist, glaube ich, dann der Game Changer, wie sie dieses einfach auch nochmal vielleicht umdrehen können. Aber nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, vielleicht gewinnt trotzdem auch Amazon. Ich meine, der hat ja auch ein bisschen Geld auf der Seite, aber der fliegt eigentlich gerade ein bisschen lieber im Weltraum rum. I don't know. Also, wie gesagt, ist vielleicht immer so auch so eine Fokusgeschichte.
Machen wir mal eine nerdige Frage von Martin Ahrens, und er fragte nach dezentralen Metasuchmaschinen, die halt eben x Quellen datensparsam zusammenfassen. Und also ist ein bisschen nerdiger, und er meinte halt eben zum Beispiel auch, dass das Intranet suchen und sowas damit aggregiert werden können. Wie schaust du auf das Thema?
Ja, viel Spaß, baus, und dann guck mal, ob die Leute das cool finden. Also erstmal, ich meine, das ist halt, also was ist da der Unterschied zu Google? Also was für Quellen zapfe ich da an, auf die Google auch keinen Zugriff hat? Google ist ja selber auch, sie versuchen ja wirklich das Wissen der Welt sozusagen ja auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sie scannen Bücher ein und was weiß ich auch immer. Ich glaube, die haben ja bei uns hier die Münchner Nationalbibliothek da irgendwie komplett durchgescannt oder was weiß ich auch immer. Also viel Spaß, wenn das jemand angehen will. Ne? Wie gesagt, versuchen Datentöpfe da quasi zusammen zu bringen, auf die Google da keinen Zugriff halt hat. Wie auch immer ich mir dann diese Exklusivität für diese Datenzugriffe da sicher, auf welcher Suchtechnologie ich das dann mache, wie ich crawle, wie ich dann diesen Index sozusagen auch aktuell halte und dergleichen. Ja, also möglich ist sowas mit einer coolen Idee und dann zu Investoren zu gehen und sagen, hey, ich brauche 2 Milliarden VC, weil ich habe ein bisschen größere Idee, ja, wer hat Bock, da rein zu investieren? Wie gesagt, kann schon passieren. Also das ist jetzt nicht so, so könnte jetzt der Killer sein. Also ich weiß gar nicht, wie das aussehen kann. Schaue ich mir gerne an, wenn es so ist, aber so kann ich es mir nicht vorstellen.
Dann werden wir jetzt noch einmal ein bisschen taktischer, trotz der ganzen futuristischen Gedanken jetzt gerade auch oder ausblickenden Gedanken. Der Martin Philipp fragt nach 5 bis 10, machen wir mal 5 wichtige Tipps, damit du gefunden wirst überhaupt im Netz, oder? Was sind so die Grundlagen?
Ich würde mal sagen, man braucht nicht 10 Tipps, man braucht einen. Und genau den habe ich vorher schon gesagt. Der eigene Anspruch, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Und das jetzt auch nicht nur auf den Intent, wo ich es vorher benutzt habe, ne? Also wirklich, was sucht der Nutzer? Ich gebe ihm genau diesen Content, sondern ich gebe ihm auch genau den Content so, wie er ihn erwartet. Wie gesagt, hatten wir auch schon, nicht als Textwüste, sondern möglichst einfach snackable. Mit den, auch allem, was er zusätzlich noch denkt, wie gesagt, ein Video dazu, andere Bilder, die eben die anderen eben nicht haben, ne? Also auch meinen eigenen USP eben hervorbringen, entsprechend. Und vor allem halt auch, das Ding muss performant sein, ja? Also das ist es ja, ne? Und wir haben das dann mit den Core Web Vitals. Viele sehen das auch immer so aus der SEO-Brille. Da sagen dann auch, oh, jetzt hat man Page Experience Update. Aber guck mal, es ist nicht viel passiert. Und dann applaudieren sich die Leute dann selbst. Ja, zum Glück habe ich nicht in die Core Web Vitals investiert. Irgendwie, weil hat ja jetzt doch keinen Aspekt auf SEO. What the fuck? Ich kann das gar nicht verstehen. Also was labert ihr denn da? Weil, wie gesagt, da geht's doch hier nicht um SEO, ja? Sondern ich kann mehr aus dem machen, was ich heute schon habe. Weil da geht's auch nicht darum, sozusagen, dass der Trend Traffic eben nur durch SEO kommt, egal wo mein Traffic herkommt, ob ich mir den durch AdWords kaufe, ob ich mir den in Social Media kaufe, ob ich einen TikTok-Influencer irgendwie da bezahle, dass er irgendwie meinen Brand promotet. Am Ende des Tages landen die alle wo auf meiner Seite. Und die muss schnell sein, die muss barrierefrei sein, die muss compliant sein, die muss einfach eine hohe Qualität haben, weil selbst, wie gesagt, wenn ich da den besten Content halt habe, es bringt mir halt nichts. Und genau das ist halt eben der Punkt. Also die Core Web Vitals sind mehr als jetzt irgendwie, ja, Geschwindigkeit und SEO, ne? Also es zeigt so viel über mein eigenes Unternehmen, über die technische Reife, die ich habe, über das Budget und auch meine Bereitschaft, dieses Budget einzusetzen, die Kompetenz, die ich habe, die Fähigkeit, diese Kompetenz auch auf die Straße zu bringen, die Prioritäten, die ich im Unternehmen habe oder auch wie interne Firmenpolitik das vielleicht auch irgendwie konterkariert, die Geschwindigkeit, die ich da anlege. Also, ne, das zeigt also so viel über mein Unternehmen, über die Qualität und auch meinen Willen, wirklich eine optimale Nutzererfahrung für den Nutzer bereitzustellen. Und genau darum geht's, dass ich halt wirklich versuche, wirklich, also einfach den eigenen Anspruch habe, wirklich das bestmögliche Ergebnis sein zu wollen. Aber wirklich nicht nur vom Content, sondern von genau all dem, was ich halt eben erwarte. Und wie gesagt, da muss ich mir über keine Taktiken-Ding machen. Brauche ich jetzt eine Sitemap im HTML-Format oder XML oder brauche ich 301 Redirects oder soll ich Seiten auf No-Index stellen? Wenn ich das sozusagen hier auf einen Sockel stelle, werden sich diese ganzen anderen Fragen, na, das ist dann alles nur Makulatur. Das sind einfach, wie gesagt, das sind alles gelöste Probleme. Egal, was ich hier für ein Problem habe, es gibt eine bestimmte Art, wie ich das lösen kann und möglichst effizient. Das sind alles gelöste Probleme. Aber sozusagen, ich muss ganz oben halt hinstellen. Ich habe wirklich den eigenen Anspruch, das beste Ergebnis sein zu wollen. Und wie gesagt, der Rest passiert automatisch. Oder auch solche Sachen wie EAT, ne, also Expert Seat Authority and Trust, ist ja auch so ein Konzept sozusagen halt, das ja auch in die SEO-Branche da reingetragen wurde oder was weiß ich auch immer. Was kann da einen Einfluss drauf haben? Das ist mir scheißegal. Weil wenn ich eine Autorität bin, wenn ich wirklich Expertise in einem Bereich habe und wirklich die Leute mir vertrauen und ich auch genau das widerspiegel, dann wird automatisch das passieren, wenn automatisch diese Signale gesendet von den Nutzern, auf die eben Google entsprechend reagiert, wo sie merken, ich habe wirklich Autorität, ich bin wirklich, habe wirklich Expertise, man kann mir wirklich vertrauen. Und genau das sozusagen, wenn ich das einfach aus der Natur heraus mache und eben nicht früher Taktik hier, Taktik da und das muss ich machen und Linkbuilding muss ich noch machen und was weiß ich, whatever. Diese Fragen stellen sich dann gar nicht. Aber dann bin ich wirklich in dem Moment, wo ich wirklich nachhaltig hier wirklich in die Zukunft gehe, weil ich verstanden habe, Qualität meiner Webseite ist die Foundation, ist das Fundament, ist der zentrale Punkt und alles darüber sind gelöste Probleme, das muss ich halt bestmöglich quasi halt umsetzen. Aber das ist alles machbar, aber ich muss selber den eigenen Anspruch haben und dann funktioniert es auch.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt, also nicht, dass das falsch rüberkommt, das sind gelöste Probleme, heißt also, die Sachen sind nicht egal, also wie ich meine Sitemap mache etc., das ist nicht egal, sondern da gibt es einfach Practices, verfolge die und kümmere dich dann bitte darum, dass du den besten Inhalt hast.
Genau, genau. Also ich habe ein Paginierungsproblem oder ich habe zu viele Produkte, klar, ich habe unterschiedliche Herangehensweisen und je nachdem auch, was mir wichtig ist oder was ich auch für Möglichkeiten habe, gibt unterschiedliche Wege, aber ich sage, das sind gelöste Probleme, also weil es sicherlich hier ein Best Practice halt auch gibt, das dann auch auf mich halt passt und das ist aber nicht das, was die Webseite an sich besser macht, ja, wenn ich dieses Problem halt löse, aber in dem Moment, wo ich den eigenen Anspruch habe, wie gesagt, glaube ich, erlösen sich sehr viele Probleme dann einfach auch von alleine, ja.
So, und jetzt noch eine finale Frage zum Thema Daten und zwar, warum vertraust du Scrape Data nicht so sehr wie Echtdaten, Primärdaten und daran anknüpfend, wo siehst du die Vor- und Nachteile von beiden Datenquellen, wenn beide Datenströme genutzt werden?
Also Scrape Data, also quasi also mit Research Tools dementsprechend, also nee, ich sage gar nicht, dass ich jetzt den zwangsläufig mehr vertraue, es kommt immer auf den Fall an. Also im idealen Fall habe ich natürlich beide Tools im Einsatz, ne? Also auf der einen Seite, wenn es um meine eigene Seite geht, gucke ich mir Google Search Console Daten an. Da ist mir egal, was ein Third-Party-Tool sagt, auf was für einem Keyword-Set auch immer. Ich weiß ja die Realität. Ich kenne die Wahrheit. Aber dann natürlich auch, wenn ich Research mache, Competitive Research, Keyword Research, meinetwegen auch Backlink Research oder was weiß ich auch immer, da brauche ich ein Research-Tool. Das kann ja jetzt Write auch gar nicht, ne? Also wie gesagt, es geht, glaube ich, gar nicht dazu sagen, das ist jetzt besser oder schlechter. Es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, wenn ich eben nicht den Luxus habe, beide Tools zu nutzen oder auch bei mir, ne? Ich benutze ja auch, ich benutze Write jeden Tag, ich benutze Sistrix fast jeden Tag, ich benutze SEMrush fast jeden Tag, Searchmetrics benutze ich noch häufig, Link Research Tools, ne? Also ich habe da ja natürlich den Luxus, mehrere Tools nutzen zu dürfen oder auch überhaupt nutzen zu können. Also ich kann auch einen Ertrag rausziehen, auch aus Tools, die sehr viel das Gleiche machen, trotzdem noch sozusagen einen Vorteil aus einem bestimmten Tool halt auch entsprechend halt ziehen, ne? Sozusagen, aber wenn ich diesen Luxus halt nicht habe, dann muss ich mir, glaube ich, die Frage stellen, was für mich aktuell halt am wichtigsten ist. Meine eigene Seite, mich auf meine eigene Seite konzentrieren oder eben, wie gesagt, hier Konkurrenzbeobachtung oder was weiß ich auch immer. Und ich glaube, in sehr vielen Fällen sollte man sich erstmal auf die eigene Seite entsprechend halt konzentrieren, beziehungsweise habe ich da sowieso eine eigene Ding. Also ich mache keine Competitive Analysis, sorry. Weil bei uns ist halt auch nochmal so, also unsere wirklichen Competitor, namentlich DeepCrawl, Botify, wie gesagt, die machen kein SEO, was ich, by the way, immer noch total absurd finde. Also ich meine, wir sind ja nicht mal ein SEO-Tool. Die branden sich als SEO-Tool, verkaufen anderen Leute, rufen andere Leute an, sagen, du brauchst unbedingt ein SEO-Tool, aber die machen selber kein SEO. Verstehe verstehe ich gar nicht. Also rufst, ja, also I don't get it. Ja. Ihr würdet euch auch selber anrufen, um euch das Tool zu verkaufen und euch zu sagen, dass SEO wichtig ist, aber warum macht ihr es dann selber nicht? Ne? We drink our own Kool-Aid. Ich arbeite jeden Tag mindestens 4 Stunden in Write. Entweder für uns oder natürlich auch gerade mit unseren Kunden. Und da ist auch zum Beispiel auch nochmal so, ich habe ungefähr viele, ja, wir machen Keyword Research und dann machen die Keyword Research und hier einen neuen Artikel und da einen neuen Artikel und da einen neuen Artikel. Und dann gehst du mal rein in die Google Search Konsultanten und siehst dann 90% der Keywords, für die sie jemals gerankt haben, sagen wir mal in den letzten 16 Monaten, haben keinen einzigen Klick bekommen. Also das ist das Absurde, dass ich immer noch neue Keywords suche, während du so viele Keywords hast, wo Google dich als relevant erachtet, wo Google dir schon Chancen gibt. Also quasi hier Elfmeter, da Punkt auf dem Elfmeter, willst du schießen oder nicht? Ist sogar kein Torwart drin, hast du Bock oder nicht? Aber das wird dann gar nicht gemacht oder in vielen Fällen auch gar nicht gesehen, weil ich vielleicht auch da eben vielleicht eher Third-Party-Tools dann mehr vertraue. Ne? Sehe ich das vielleicht halt gar nicht und habe dann immer, ich sehe mich dann in diesem Hamsterrad dann immer mehr draufkippen zu müssen, was ich ja in der Logik ja auch muss, weil da bin ich ja in einem bestimmten Keyword-Set und umso mehr ich von diesem Keyword-Set abdecke, desto sichtbarer werde ich. Aber darum geht's ja gar nicht, weil ich optimiere ja nicht für dieses Tool, sondern ich optimiere meine Seite, ja, und idealerweise für Google. Und genau das ist der Punkt. Also teilweise ist da so viel Opportunities, die sie eben noch nicht heben, die ich doch lieber mal angehen würde, als dass ich hier wieder neue Sachen suche. Und wie gesagt, oder es werden die Low-Hanging Fruits gesucht, die eben halt nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite habe ich einen Artikel, der ringt für 10.000 Keywords und der macht Tausende von Klicks am Tag, aber 8.000 von denen haben noch nie einen Klick bekommen. Also hier ist doch auch wieder geil. Hier kann ich etwas nehmen, was schon richtig gut funktioniert und mache es einfach noch besser. Arbeite aus einer Position der Stärke heraus und hole jetzt einfach noch mehr raus. Und ich glaube, das ist immer zielführender, als sozusagen einfach in diesem Hamsterrad immer noch mehr. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist mir meine Konkurrenz scheißegal, weil ich winke ihn dann von Platz 1 zu. So, ja, tschüss. Ja, weil, wie gesagt, was interessiert mich das? Und wie gesagt, ganz von abgesehen, du guckst dir Competitive Research an. Der macht das. Oh, und guck mal da, der hat jetzt Links gebaut und das muss ich jetzt auch machen. Wenn dann Sachen nachgemacht oder da wird fabuliert, was hier wahrscheinlich der Grund ist, warum die irgendwie da Ding. Aber ich sehe da auch nur einen Bruchteil von dem. Und deswegen finde ich es auch bei dabei unglaublich wichtig, dass man sich immer dieses Keyword-Set, für egal welchem Tool ich da arbeite, dass ich mir das Google Search Console nochmal gegenchecke und zu sehen, wie viel der Realität sehe ich hier überhaupt, um dann auch eben abzuschätzen, was ich eben nicht sehe, um dann auch wieder zu verstehen, worauf muss ich vielleicht auch beim Konkurrenten achten, weil das ist etwas, was bei uns ein Blindspot ist, vielleicht ist das bei denen auch ein Blindspot. Und genau sowas. Und in welchem Land, du kannst nicht jedes Tool dann für jedes Land benutzen. Ich weiß in jedem Land, welches Tool uns am besten versteht, um dann auch zu wissen, mit welchem Tool schaue ich mir da auch wieder die Konkurrenz an. Und das mache ich natürlich mit dem Tool, wo ich weiß, der versteht mich am besten, weil dann wird er wahrscheinlich auch meine Konkurrenz am besten verstehen. Aber wie gesagt, viele Leute machen das gar nicht, sondern einfach, das ist das beste Tool, dann benutze ich das auch. You never get fired for buying an IBM, ne? Ich habe dann halt ein Tool.
So, lieber Markus, also für die Hörerinnen und Hörer war, glaube ich, wahnsinnig viel drin. Wie schaust du auf Suche? Wie geht Suche weiter? Und vor allem der wichtigste Punkt, deswegen haben Sie es wahrscheinlich jetzt auch alle gehört, wie mache ich meine Webseite besser, dass meine Nutzerinnen und Nutzer happy sind und auch, dass Google das versteht und mich dann halt eben auch entsprechend ganz oben aufs Podest stellt. Unsere SEOs sind auch große Write-Fans. Also falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch nicht Write nutzt, absolute Empfehlung, schau dir erstmal an, wenn du mehr SEO-Input von Markus in Rage hören willst, die tägliche Dosis SEO von dir und deinen Kollegen, großartige SEO-Sprechstunde. Und ja, ansonsten sage ich dir schon mal vielen, vielen Dank für all den Input. Es war ein wahnsinnig spannender Ritt durch ganz, ganz viele spannende Fragestellungen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also tut mir auch leid, wie gesagt, ich war immer so hier da rumgaloppier, 15 Minuten da quasi am Stück da in Rage rede, das ist ein typisches Problem. Aber wie gesagt, freut mich genau, dass du das meinst, dass ja hoffentlich auch der ein oder andere Zuhörer hier was Positives rausziehen kann. Und genau, wie du schon sagst, ihr findet mich auf überall, auf LinkedIn oder wie auch immer. Oder wenn ihr mich nicht findet, dann habe ich sowieso einen schlechten Job gemacht. Also wie gesagt, vernetzt euch gerne mit mir. Genau, wenn ich auch irgendwie helfen kann, immer gerne. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein super Podcast, den du hast. Es ist echt eine Ehre, dass ich hier dabei sein durfte.
Sehr schön. Jetzt werde ich rot und sage dir herzlichen Dank und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Genau.
Happy Optimizing. Mach's gut. Tschüss.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.